Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Mehr Mitspracherecht für Schwellenländer. Die G20-Staaten beschließen die größte Reform, die der Internationale Währungsfonds je erlebt hat. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Freude über die neue Regierung im Irak ist schon wieder dahin. Und die Berner SP lässt Nationalrat Lumengo fallen. Und das, obwohl das Urteil gegen den Bieler noch nicht rechtskräftig ist. Einen guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
Die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrienationen sind sich einig über die Reform des Internationalen Währungsfonds IWF. Das sagte die deutsche Kanzlerin Merkel am G20-Gipfel in Seoul. Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien sollen nun mehr Macht im IWF erhalten. Auch einig sei man sich über strengere Regeln für Banken. Gescheitert ist US-Präsident Obama mit seinem Vorschlag zur Exportbeschränkung. Staaten, die stark exportorientiert sind, wie China und Deutschland, haben sich erfolgreich dagegen gewehrt. Bundeskanzlerin Merkel hat die Unterstützung für Irland bekräftigt. Die EU werde Irland helfen, falls dies nötig sein sollte. Investoren, die auf die Zahlungsunfähigkeit Irlands setzten, hätten nicht begriffen, wie die EU mit Krisen umgehe, sagte Merkel in Seoul. Irland ist von der Wirtschaftskrise stark betroffen und hat hohe Schulden. In Irak hat das Parlament den Kurden Jalal Talabani wieder zum Staatspräsidenten gewählt. Die Wahl ist Teil eines Kompromisses zur künftigen Machtteilung in Irak. Der Schiite al-Maliki bleibt 4 weitere Jahre Ministerpräsident und die Partei von dessen Vorgänger Alawi erhält das Amt des Parlamentspräsidenten. Nach einem 7-stündigen Gespräch haben US-Außenministerin Clinton und der israelische Ministerpräsident Netanyahu keine Einigung über den Siedlungsstopp im Westjordanland erzielt. Beide verwiesen in einer Erklärung nach ihrem Treffen in New York lediglich auf den, Zitat, freundlichen und produktiven Austausch ihrer Ansichten hin. Eine Fortführung der Friedensgespräche steht der Ausbau von jüdischen Siedlungen in Westjerusalem und im Westjordanland im Weg. Die SP verlangt den Rücktritt ihres Nationalrats Ricardo Lumengo aus dem Nationalrat, nachdem dieser wegen Wahlfälschung verurteilt worden ist. Der Präsident der Berner SP sagte, Wahlfälschung wiege schwer und sei nicht entschuldbar. Auch der Präsident der SP Schweiz, Christian Löffra, forderte gegenüber der Berner Zeitung Lumengos Rücktritt. Lumengo selber zieht den Fall weiter und solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, trete er nicht aus dem Nationalrat zurück. Am Tennis Masters in Paris ist Roger Federer im Viertelfinal. Im Achtelfinal schlug Federer den Tschechen Radek Stepanek in 2 Sätzen 6:4 und 6:3. Im Viertelfinal trifft Federer auf den Österreicher Jürgen Melzer. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.283 Punkten, minus 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.763 Punkten, minus 1,0%. Der Dollar wird zu 97,72 gehandelt, der Euro zu einem Franken 33,09 beziehungsweise zu einem Dollar 36,19. Das Wetter heute regnet es immer wieder, besonders im Westen. Zudem ist es windig bei milden 12 bis 15 Grad.
China und andere aufstrebende Schwellenländer bekommen mehr Mitspracherecht im Internationalen Währungsfonds IWF. Der G20-Gipfel sei sich über die größte Reform in der IWF-Geschichte einig, das lässt die deutsche Seite kurz vor Abschluss des Gipfels in Seoul verlauten. Auch über die neuen Eigenkapitalregeln für Banken, kurz Basel III, seien sich die größten Industrie- und Schwellenländer einig. In anderen wichtigen Punkten, so zum Beispiel beim Währungsstreit und den globalen Ungleichgewichten, kommt man offenbar nicht weiter. Aus Seoul, Maren Peters.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bestritt gar nicht, dass es schwierig war in Seoul. Der Währungsstreit, der Abbau globaler Ungleichgewichte, über all das hatte es heftige Diskussionen gegeben auf dem zweitägigen Gipfel der G20-Staaten.
Alles in allem sicherlich mühselige Verhandlungen, auch schwierige Verhandlungen, aber unter dem Strich hat sich gezeigt, dass der Gemeinschaftsgeist siegt.
Und das sei eine wichtige Botschaft auch für die nachfolgende französische Präsidentschaft. Zu dieser Zeit wurde über die genaue Formulierung im Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels noch gerungen. Der südkoreanische Präsident und derzeitige G20-Vorsitzende Lee sagte, über Nacht seien erhebliche Fortschritte erzielt worden. Details wollte er allerdings noch nicht verraten. Nach den großen Differenzen des Vortages sind die Erwartungen allerdings nicht hoch. Nicht durchgesetzt hat sich US-Präsident Barack Obama mit der Forderung, Überschussländern wie Deutschland und China eine Exportbremse zu verpassen. Das sollte helfen, die globalen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen der Länder auszugleichen. Bundeskanzlerin Merkel und der chinesische Staatschef Hu Jintao ließen die Initiative ins Leere laufen. Man habe sich darauf geeinigt, sagte Merkel,
dass wir nachhaltiges Wachstum und auch Ungleichgewichte nicht etwa an einem Indikator festmachen, sondern dass es dafür eine Vielzahl von Merkmalen braucht.
Welche Merkmale das sind, müsse jetzt erst diskutiert werden. Mit anderen Worten, das Problem, wie man mit globalen Ungleichgewichten umgehen soll, wird vertagt auf den nächsten Gipfel im kommenden Jahr. Genauso wie die Frage, wie man den Währungsstreit löst, das dominierende Thema hier in Seoul. Unter dem Strich werden die Ergebnisse also nur minimal sein, wenn die Staats- und Regierungschefs heute Abend wieder abreisen. Denn die große Reform des IWF sowie die neuen Eigenkapitalregeln waren schon im Vorfeld beschlossen worden.
Maren Peters. Mitten in die aufkeimende Zuversicht im Irak setzt es schon wieder einen Dämpfer ab. 8 Monate nach den Wahlen hatten sich die Parteien gestern endlich auf eine Koalitionsregierung einigen können, doch schon am Abend kam es in der Parlamentssitzung zu einem Eklat. Iyad Alawi und die Abgeordneten seines überkonfessionellen Bündnisses verließen die Sitzung unter Protest. Irin Meyer.
Die Sitzung hatte vielversprechend begonnen. Der Sunnit Osama Nujaifi wurde zum Präsidenten des Parlaments gewählt. Das überkonfessionelle, mehrheitlich aber sunnitische Bündnis von Iyad Alawi hatte wie versprochen den hohen Posten bekommen. Doch dann war es auch schon wieder aus mit der Harmonie. Alawi bestand vor der Wahl des Staatspräsidenten darauf, über die sogenannte Entpartifizierung abzustimmen. Das heißt, das umstrittene Vorgehen gegen die verbotene Baath-Partei und deren Anhänger formell zu beenden. Der schiitische Premier al-Maliki hatte die umstrittenen und wenig präzisen Gesetze in der Vergangenheit mehrfach benutzt, um politische Konkurrenten aus dem sunnitischen Lager auszuschalten. Da das Parlament der Forderung Alawis nicht nachkam, verließ dieser zusammen mit den Abgeordneten seines Bündnisses die Sitzung. Ungeachtet dieses Auszugs wählte das Parlament den Kurden Jalal Talabani erneut zum irakischen Staatspräsidenten. Und wie erwartet beauftragte Talabani den bisherigen schiitischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki mit der Regierungsbildung. Al-Maliki hat dafür 30 Tage Zeit. Der Verlauf der Parlamentssitzung zeigt, wie dünn und unstabil der Boden ist, auf dem diese Regierung der nationalen Einheit aufgebaut werden soll. Während die USA die Einigung in Bagdad als großen Schritt loben, sind vor allem im Irak selber kritische Stimmen zu hören. Insbesondere Sunniten fürchten einmal mehr, sie würden nur formell an der Macht beteiligt und das Amt an der Spitze des neu zu schaffenden Sicherheitsrates für Iyad Alawi, dessen Bündnis die Wahlen im März gewonnen hatte, sei bedeutungslos.
Sie hören heute Morgen nun der Blick in die Schweiz. Der steilen Karriere des einstigen Asylbewerbers und heutigen SP-Nationalrates Ricardo Lumengo droht ein jähes Ende. Der Bieler wurde wegen 44 gefälschten Wahlzetteln von einem Gericht in erster Instanz verurteilt. Innerhalb der SP warnen zwar noch vereinzelte Stimmen, Lumengo vorschnell zum Rücktritt zu drängen, doch die bernische SP zeigt sich kompromisslos. Inlandredaktor Peter Maurer.
Ricardo Lumengo, der einstige Flüchtling aus dem Bürgerkriegsland Angola, der erste dunkelhäutige Nationalrat der Schweiz, will kämpfen um seine Ehre und seinen Sitz im Parlament. Ein Rücktritt, sagt der 48-jährige SP-Politiker und Jurist, sei derzeit für ihn kein Thema.
Ich werde mit meiner Partei darüber diskutieren, aber im Moment habe ich diese Absicht nicht, einfach weil ich mich unschuldig viele.
Doch in der Chefetage von Lumengos Partei stehen die Zeichen nicht auf Diskutieren. Im Gegenteil. Für SP-Kantonalpräsident Roland Neff ist nämlich klar,
dass Ricardo Lumengo möglichst rasch zurücktreten muss.
Und das unabhängig von seiner angekündigten Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil. Wahlfälschung, so Neff, könne schlicht nicht akzeptiert werden.
Die Manipulation von Wahlzetteln, das geht wirklich an das Fundament unserer Demokratie.
Im Gegensatz zu SP-Kantonalpräsident Neff sind für den Zürcher SP-Nationalrat Andreas Gross Rücktrittsforderungen derzeit fehl am Platz.
Dieses Urteil reicht meiner Meinung nach noch nicht aus, sondern es muss rechtskräftig sein. Das heißt, alle Rekursinstanzen hinter sich haben.
Klar ist, die Partei kann Lumengo nicht zum Rücktritt zwingen. Aber mein Parteichef Roland Neff.
Ich denke mir, es ist dann an unserer Basis, an unseren Delegierten zu entscheiden, ob er überhaupt noch einmal nominiert wird. Und das wird sicher nicht der Fall sein, so wie ich das einschätze. Und das ist eigentlich alles, was wir machen können. Mehr liegt für eine Partei hier nicht drin, weil wir keine rechtlichen Möglichkeiten haben.
Die Geschichte vom afrikanischen Asylbewerber, der auszog im Bundeshaus, die multikulturelle Schweiz zu vertreten, nimmt ein unschönes Ende.
Im Münchner Schlägerprozess fordert die Staatsanwaltschaft harte Strafen gegen die Angeklagten. Die drei Schüler aus dem Kanton Zürich haben auf einer Klassenreise 5 Passanten verprügelt und zum Teil schwer verletzt. 9, 7 und 6 Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft nun für diese Tat. Die Verteidigung plädiert für wesentlich mildere Strafen. Am Prozess in München ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Am Abend haben sich aber Staatsanwältin und Verteidiger gegenüber den Medien geäußert. Klaus Ammann.
Alle drei heute 18-jährigen Männer hätten sich an jenem Juniabend in München des versuchten Mordes schuldig gemacht, sagte die zuständige Oberstaatsanwältin Barbara Stockinger gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.
Bei der Strafzumessung wurde erheblich berücksichtigt die Tatfolgen. Insbesondere das Opfer im zweiten Tatkomplex leidet noch heute erheblich unter den Folgen der Tat. Und weiter wurde berücksichtigt, dass im Fall 1 die Angeklagten 2 Mordmerkmale verwirklicht hatten, nämlich Heimtücke und niedere Beweggründe.
Alle drei Männer seien zudem der gefährlichen Körperverletzung schuldig zu sprechen und insgesamt zu 9, 7 und 6 Jahren Jugendstrafe zu verurteilen. Damit geht die Anklage nahe an das in Deutschland mögliche Maximum von 10 Jahren Freiheitsstrafe für Jugendliche. Die Verteidiger ihrerseits sehen den Tötungsvorsatz in keinem Fall als gegeben an. Sie fordern Freiheitsstrafen von 2-3 Viertel Jahren, von 1 Jahr und 4 Monaten sowie einen Jugendarrest, der durch die anderthalbjährige Untersuchungshaft bereits abgegolten wäre. Das Urteil fällt am Montag in einer Woche.
Klaus Ammann. Mit der Einführung der Personenfreizügigkeit wurden in der Schweiz Ängste verbunden. Druck auf die Löhne und steigende Arbeitslosigkeit. Doch diese Ängste waren unbegründet. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Universität Basel. Die Löhne von Schweizerinnen und Schweizern, auch jene von weniger Qualifizierten, seien bis jetzt nicht unter Druck gekommen. Rainer Burer hat mit dem Chefökonom des Staatssekretariates für Wirtschaft, mit Aimo Brunetti, gesprochen und ihn gefragt, ist die Personenfreizügigkeit für ihn eine Erfolgsgeschichte?
Das würde ich schon sagen. Wirtschaftlich ist sie eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Und es war eben so, dass die Zuwanderung, das hatte man eigentlich zu Beginn sich erhofft von dieser Personenfreizügigkeit, und das ist eingetroffen. Die Zuwanderung war eigentlich komplementär. Sie war also eher ergänzend für die Arbeitskräfte in der Schweiz und eben nicht verdrängend, substitutiv. Es war wirklich eine Ergänzung für die schweizerischen Arbeitskräfte. Und das hat insgesamt einen positiven Effekt gebracht.
Auffallend ja, dass relativ viele gut Qualifizierte eingewandert sind. Das heißt aber auch, dass hier die Löhne der höher Qualifizierten, der Gutverdienenden, etwas unter Druck gerieten.
Zumindest kann man feststellen, dass in der Periode seit Einführung der Personenfreizügigkeit die Lohnschere nicht auseinandergegangen ist, dass also die Löhne in allen Segmenten etwa gleich gestiegen sind. Das hat sicher auch damit zu tun, dass eben gerade gut qualifizierte Leute stark eingewandert sind. Und diese gut qualifiziert Einwanderten, die haben natürlich einen positiven Effekt auch auf die Produktivität insgesamt in der Schweiz gehabt.
Und die führten auch dazu, dass eben die Zuwanderung nicht letztlich die Arbeitslosigkeit erhöhte.
Ja, das war sicher ein Effekt. Es sind Leute zugewandert, die eigentlich Lücken gefüllt haben in der Schweiz. Es war in der Schweiz früher häufig so, dass in Aufschwungphasen man sehr schnell an Grenzen kam in vielen produktiven Branchen. Und das hat die Personenfreizügigkeit natürlich, hat diese Grenzen nach außen verschoben. Also man kann länger wachsen in einem Aufschwung.
Es war lange unklar, ob die Personenfreizügigkeit auch in einer Rezession, in einer Krise tatsächlich erfolgreich ist. Offenbar ist jetzt dieser Test aber überstanden nach der letzten Finanzwirtschaftskrise.
Ja, man kann sicher sagen, die erste Rezession, die erste wirkliche tiefe Rezession, die hat die Personenfreizügigkeit eigentlich, wenn man so will, gut überstanden. Das heißt, sie hat sogar stützend gewirkt, weil wir sehen, dass gerade der Bau und der Konsum in der Schweiz erstaunlich stabil war, selbst in der schlimmsten Rezessionszeit. Und die offensichtlichste Erklärung ist natürlich, dass die noch weitere Zuwanderung letztlich eben die Leute haben konsumiert, die zugewandert sind, und sie haben eben auch eine Nachfrage im Baubereich gebracht. Also das hat stabilisiert.
Also das heißt, wir sind letztlich auch so gut durch die Krise gekommen wegen der Personenfreizügigkeit, wegen der Zuwanderung?
Das kann man schon so sagen. Ich meine, es gibt noch viele Hypothesen, aber von den Hypothesen, warum die Schweiz gut durch die Krise gekommen ist, ist das eine der plausibelsten und wohl einer der wichtigsten.
Aimo Brunetti, Chefökonom des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Soweit heute Morgen, zu finden auch online unter drs.ch. Verantwortlich heute früh ist Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.